Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 7. Liebe Gemeinde, auf den ersten Seiten der Bibel wird uns deutlich vor Augen gehalten, dass wir Menschen besondere Geschöpfe sind. Unsere Gottebenbildlichkeit bringt es mit sich, dass wir einen Lebenshorizont haben, der über den Augenblick des Heute hinausgeht. Von Gott wird uns gesagt, dass er gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist. Und in diesem Punkt sind wir ein bisschen so wie er. In unseren Gedanken können wir das Gestern bedenken, das Heute gestalten und in die Zukunft vorausdenken. Unsere Fähigkeit, vorauszudenken, bedeutet natürlich nicht, dass alles so kommt, wie wir es uns gedacht haben. Im Rückblick bleibt oft genug die Erkenntnis, wir haben uns geirrt. Was wird werden? In dieser Frage schwingen Unsicherheit und Sorge mit. Sorge ist dabei nicht unbedingt ein Ausdruck von mangelndem Vertrauen gegenüber Gott. Sorge ist die natürliche Folge davon, dass wir Geschöpfe sind, die über den Augenblick hinaus leben. Geschöpfe, die intelligent genug sind, um die Unwägbarkeit der Zukunft zu wissen. Sorgen sind normal. Es ist nur wichtig, dass wir mit unseren Sorgen nicht uns selbst überlassen bleiben. Darum schreibt der Apostel Petrus im 1. Petrusbrief an die Gemeinde Jesu: Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Da Sorge nicht immer in vernünftiges Vorsorgen umgesetzt werden kann, brauchen wir Menschen einen, der stärker ist als wir und dem wir unsere allzu drückenden Sorgen anvertrauen dürfen. Dieser eine ist Gott. Er hat die Fäden der Geschichte in der Hand. Sein Sohn Jesus Christus hat uns die Verheißung gegeben: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Übergroß können Sorgen werden, wenn wir mit etwas konfrontiert werden, dessen Ausmaße wir nur sehr schwer einschätzen können. In diese Kategorie fällt das Thema Corona-Pandemie. Diese Pandemie ist eine reale und doch irgendwie wenig greifbare Gefahr. Die derzeitige Situation erinnert mich an die Tage von Tschernobyl. Am 26. April 1986 explodierte ein Atommeiler in Russland. Was genau passiert war, blieb viele Tage ungewiss. Damals studierte ich in Hamburg. Es war wunderbares Frühlingswetter. Blauer Himmel, Sonnenschein, Vogelgezwitscher. Und dann plötzlich die bange Frage: Sind wir jetzt alle atomar verseucht? Werden wir alle über kurz oder lang sterben? Gott sei Dank ist es nicht so weit gekommen. Natürlich hatte diese Katastrophe in Russland auch für uns in Deutschland Folgen. Es ist davon auszugehen, dass die Krebsrate in Deutschland durch die großflächige atomare Verseuchung entsprechend angestiegen ist. Noch heute ist die Strahlung in den Waldpilzen deutlich nachweisbar. Das unmittelbare, große Sterben blieb aber aus. Das Leben ging weiter. Wie wird es mit Corona sein? Schwer einzuschätzen. Für mich ist es fast so wie mit einer Welle am Strand. Manchmal sieht man eine große Welle kommen und man geht vorsichtshalber schon einmal zwei Schritte rückwärts. Aber die vermeintlich große Welle fällt ein paar Meter vor dem Strand plötzlich in sich zusammen und verläuft sich undramatisch im Sand. Doch dann gibt es da andere Wellen, die man erst gar nicht so im Blick hatte. Ohne große Vorwarnung bauen sie sich auf und plötzlich steht man bis zu den Hüften im Wasser. Damit hat man nicht gerechnet. Wozu zählt Corona? Die große Welle, die in sich zusammenfällt, oder die plötzliche Welle, die aus der Tiefe des Meeres kommt und einem die Beine wegreißt? Es ist wohl noch viel zu früh, zu sagen, wie Corona enden wird. Selbst die Meinungen der Wissenschaftler zu diesem Thema weisen eine gehörige Bandbreite auf. Ohne Frage, was da auf uns zukommen kann, haben wir in dieser Weise, in unserer Generation, so noch nicht erlebt. Andererseits ist jedoch auch klar, es war nicht die erste Welle, die den Strand überspült hat, und es wird wohl auch nicht die letzte Welle gewesen sein. Natürlich ist uns wenig mit der Tatsache geholfen, dass es mit Corona vergleichbare Ereignisse zu allen Jahrhunderten in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Man denke nur an die Pestwellen des Mittelalters, an die großen Hungerkatastrophen, an den Ausbruch von Typhus und später Cholera Mitte und Ende des 19. Jahrhunderts. Oder an Krankheiten wie Kinderlähmung und Diphtherie, die nach dem Zweiten Weltkrieg um sich griffen. All diese Krankheitsausbrüche haben großes Leid über die Menschheit gebracht. Allein wir wähnten uns vor solchen Katastrophen sicher. Corona zeigt uns aber, wie zerbrechlich unsere Sicherheit ist. Gleichzeitig wird uns deutlich, wie anfällig unsere hochmoderne, extrem mobile Gesellschaft ist. Die Wirtschaftssysteme sind dermaßen am Anschlag, dass Ereignisse wie Corona weltweite Verwerfungen mit sich bringen. Diese Verwerfungen bringen neue Gefahren mit sich. Die Zeiten der Pest und anderer Seuchen haben in der Geschichte immer wieder Zeiten der politischen Unruhe und Zeiten extremer Reaktionen mit sich gebracht. Darunter waren auch extreme religiöse Reaktionen, die vom heutigen Standpunkt aus betrachtet von übertriebener Endzeiterwartung und auch von Angst befeuert wurden. Darum jetzt einmal direkt die Frage: Ist die Corona-Pandemie ein Zeichen dafür, dass der letzte Abschnitt der Endzeit unmittelbar bevorsteht? Oder anders ausgedrückt, wird Jesus jetzt bald wiederkommen? Egal, was in der Weltgeschichte auch passieren mag, es bleibt das Wort Jesu. Von dem Tag aber und der Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Markus Kapitel 13, Vers 32. Gerade in Zeiten großer innerer Anspannung sollten wir dieses Wort Jesu nicht aus den Augen verlieren. Es kann sonst schnell dazu kommen, dass wir des Guten zu viel tun. Zu Beginn von Markus 13 sagt Jesus: Es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Erdbeben geschehen hier und dort. Es werden Hungersnöte sein. Das ist der Anfang der Wehen. Der Anfang. Und Jesus sagt seinen Jüngern, dass es Menschen geben wird, die aus diesen Anfängen für sich Profit schlagen wollen. Ich möchte sie mal als Krisengewinnler bezeichnen. Sie sind jenen Leuten vergleichbar, die einen Container Atemmasken irgendwo billig eingekauft haben und ihre Investition jetzt mit horrendem Aufpreis unters Volk bringen wollen. Ziel dieser Leute ist es, einen fetten Gewinn einzustreichen. Nun besteht Gewinn nicht nur aus Geld. Für manche ist es ein großer Gewinn, einmal im Mittelpunkt des Interesses zu stehen. Sie wollen eine große Schar gläubiger Jünger um sich sammeln. Sie brauchen das Gefühl, ganz wichtig zu sein, und nehmen es dafür in Kauf, viele Menschen zu verunsichern. In einem Gleichnis spricht Jesus davon, dass der Dieb zu einem Zeitpunkt kommt, an dem man nicht mit ihm rechnet. Im Matthäusevangelium sagt Jesus: Zwei werden mahlen an der Mühle. Eine wird angenommen und die andere wird zurückgelassen werden. Dieses Gleichnis bringt etwas von der Normalität des Alltags zum Ausdruck, die von Jesus in Sachen Endzeit und Entrückung erwähnt wird. An einer anderen Stelle sagt er: Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird's auch geschehen in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, Sie ließen sich heiraten bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Lukas Kapitel 17, 27. Auch hier spricht Jesus von einer relativen Normalität des Lebens. Abschließend möchte ich unseren Blick noch auf Markus Kapitel 13, Vers 24 wenden. Dort sagt Jesus: Aber zu jener Zeit, nach dieser Bedrängnis. Also nicht in der Bedrängnis, sondern nach. Vielleicht sind jetzt einige von euch enttäuscht und halten mich für einen Menschen, der alles runterspielen will und die Zeichen der Zeit nicht ernst nimmt. Was ich euch aber gerade geschrieben habe, habe ich euch in meiner Verantwortung vor Gott geschrieben. Im Blick auf unser alltägliches Leben als Christ ist es darüber hinaus nicht von so großer Bedeutung, an welchem Punkt der Endzeit wir uns gerade befinden. Wir sind allezeit dazu aufgefordert, Christus nachzufolgen und als Christen zu leben. Nicht nur dann, wenn wir aufgrund äußerer Ereignisse innerlich in Bedrängnis geraten. Ich möchte im Blick auf den letzten Gedanken noch zwei Liederstrophen in euer Gedächtnis rufen. Philipp Spitter hat im Alter von 27 Jahren 1826 ein Lied geschrieben mit dem Titel »Bei dir, Jesu, will ich bleiben«. In der vierten Strophe dieses Liedes schreibt er: »Ja, Herr Jesu, bei dir bleib ich, so in Freude wie in Leid. Bei dir bleib ich, dir verschreib ich mich für Zeit und Ewigkeit. Deines Winks bin ich gewärtig, auch des Ruß aus dieser Zeit. Denn der ist zum Sterben fertig, der sich lebend zu dir hält.« Diesem Zeugnis Spitters habe ich nichts Wesentliches hinzuzufügen. Wer sich lebend zu Jesus hält, der ist für das, was kommt, gerüstet. Das bezieht sich auf Freude und auch auf Leid. Neben diesen Gedanken von Philipp Spitter möchte ich eine Liedstrophe von Dietrich Bonhoeffer stellen, die er während der Zeit seiner Gefangenschaft niedergeschrieben hat, und zwar im Jahr 1944. »Doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz? Dann wollen wir des Vergangenen gedenken, und dann gehört dir unser Leben ganz.« Dietrich Bonhoeffer hat diese Zeilen in einer Situation höchster Bedrängnis geschrieben. Er hatte den Tod vor Augen und musste dann auch sein Leben lassen. Trotzdem hat er nicht aus dem Blick verloren, dass auch der Ausblick auf Freude an dieser Welt und ihrem Sonnenschein zum Glauben an Jesus gehören. Lasst uns Gott darum bitten, dass wir noch einmal Freude erleben dürfen und uns an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz wieder erfreuen dürfen. Es grüßt euch herzlich Pastor Hermann Hemmes.